Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserem Jubiläums-Special, zum zweiten Teil davon, diesmal mit Hans Breitegger. Servus und gratuliere zu 5 Jahren Delikt, Hans.
Gratuliere dir und Servus.
Ja, über das werden wir dann noch ein bisschen reden. Wir werden diese 5 Jahre Revue passieren lassen, aber weil wir genau wissen, dass die meisten oder eigentlich alle von euch Zuhörerinnen und Zuhörern wegen der Fälle hier sind, werden wir zuvor einen Fall besprechen. Und immer wieder schreibst du über Gendarmenmorde. Und auch dieser Fall oder dein Interesse für diesen Fall rührt her aus einem Projekt, in dem du dich diesem Thema widmest. Was steckt da dahinter?
Naja, das kann ich noch nicht ganz verraten. Ich kann nur so viel sagen. Ich arbeite die Gendarmenmorde in der Steiermark seit Gründung der Gendarmerie 1849 auf. Und das ist eine ziemliche Arbeit, weil es relativ viele Morde gibt.
Und ein besonders brutaler fand statt im Sommer 1947. Wir befinden uns im Nachkriegsösterreich. Die Lage war noch immer sehr unsicher in diesen Jahren. Es gab eine hohe Kriminalität und damals erschütterte dann ein Mord an 2 Gendarmen die Steiermark. Reden wir vielleicht zuerst über die Opfer. Wer waren die beiden Gendarmen?
Die beiden Gendarmen waren der Leopold Ebner und der Wilhelm Makoru vom Posten St. Peter am Kammersberg. Die waren auf routinemäßiger Streife und haben dabei einen Schwerverbrecher angetroffen in einem Geschäft, aber auf das kommen wir dann später noch. Und der Täter, ich nenne den Namen gleich, ist der Wilhelm Rieder, ein 26-jähriger Mann aus Niederösterreich, der unter dem falschen Namen Otto Zenz sich in Böllau am Greim oder in der Murauer Gegend herumgetrieben hat. Soweit einmal zu Täter und Opfern.
Kommen wir zu der Tat an sich. Warum war der Täter zu dieser Zeit überhaupt dort?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Der Wilhelm Rieder alias Otto Zenz ist 1946 aus einem französischen Kriegsgefangenenlager in der Steiermark entlassen worden und war auf dem Weg, auf dem Heimweg nach St. Pölten und hat dort im Geschäft, ist vorbeigekommen in Böll am Greim, das ist in unmittelbarer Nähe von St. Peter am Kammersberg. Dort ist er in das Geschäft der Johanna Staber und der hat ja kein Geld gehabt, hat sie 20 Schilling von dieser Frau ausgeborgt. Und der hat sich dann durchgeschlagen, war sogar Vorarlberg, Kärnten, Steiermark unterwegs. Er hat sich dann durchgeschlagen mit Diebstählen, Einbrüchen, auch Raubüberfälle. Er hat vorher schon eine relativ lange Freiheitsstrafe verbüßen müssen. Und ist dann nach Entlassung aus dem Gefangenenlager, hat er dann wieder Straftaten begangen, ist dann in die Jugendstrafanstalt Kaiser Ebersdorf eingeliefert worden und von dort aus konnte er flüchten und hat sich dann ausschließlich in der Gegend Murau, Kärntner, auf der Kärntner Seite, also in Kärnten, Murau, Gegend herumgetrieben und hat wieder Einbrüche begangen und wieder Diebstähle begangen. Und er hat dann am 11. August 1947 ist er dann in das Geschäft zu der Johanna Staber und wollte ihr, so der zumindest es behauptet, die 20 Schilling, die er sich 1946 ausgeliehen hatte, zurückgeben. Mhm. Und sein Pech war, dass genau zu diesem Zeitpunkt die beiden Gendarmen, der Leopold Ebner und der Wilhelm Makoru, aufgetaucht sind. Die haben ja noch diesen Otto Zenz, das hat man ja gewusst, dass das Einbrecher ist, gefahndet. Der war ausgeschrieben zur Fahndung, da hat es auch Lichtbilder gegeben. Und die kommen in das Geschäft und da ist eben der Wilhelm Rieder dort. Aber das haben die Gendarmen nicht gewusst, dass der Wilhelm Rieder heißt, sondern sie sind ausgegangen davon, das ist der Otto Zenz. Nicht? Also ja. Er hat ja unter diesen Namen sich oben herumgetrieben und war unter diesen Namen auch teilweise bekannt. Sie sehen den und fordern ihn auf, er soll vors Geschäft kommen. kommen. Er ist dann mit ihnen vors Geschäft hinaus oder ins Freie gegangen.
Weil er sich auffällig verhalten hat?
Nein, er hat sich überhaupt nicht auffällig verhalten. Es war eine Routinekontrolle. Ja. Da war also ein Fremder dort. Die wollten kontrollieren. Sie haben ihn aufgefordert, sind dann ins Freie gegangen mit ihm, haben ihn noch einmal aufgefordert, sich auszuweisen. Und er hat gesagt, er muss zurück ins Geschäft seinen Rock holen. Den Ausweis hat er im Rock. Ist dann hinein, hat tatsächlich den Rock geholt, den hat er ja zuerst nicht angehabt, der ist drinnen gelegen im Geschäft, hat den Rock geholt.
Es und ist eine Art Jacke, muss man dazu sagen, das kennen vielleicht noch nicht alle, das ist etwas antiquierte Wort, aber das ist so eine Art Jacke,
ja, es also ist kein Rock, wie man es heute versteht. Es geht aus dem Gerichtsakt so hervor, ist das auch so erwähnt, das war damals, war das ein Rock, das die ältere Generation kennt das noch.
Ja, nur um Verwirrung vorzubeugen, dass der war nicht mit einem normalen Rock bekleidet.
Nein, das ist eine Jacke. Aber keine Überjacke, sondern ein normaler Sakko. Heute würde man Sakko sagen dazu. So, und er ist dann mit dieser Jacke herausgekommen und ein Gendarm macht die Bemerkung, das ist ja der Otto Zenz. Und das war eigentlich dem sein Todesurteil oder das Todesurteil von beiden, denn der andere hat dann eine Pistole gezogen und gleichzeitig hat auch der Wilhelm Rieder geschossen. Es hat sich in der Jacke eine Pistole befunden und er hat beide Gendarmen niedergeschossen und ist dann sofort geflüchtet. Es ist dann die Frau aus dem Geschäft herausgekommen, die Frau Staber. Und einer der beiden tödlich getroffenen Gendarmen hat ihr dann noch sagen können, geben Sie den Kollegen weiter, das war der Otto Zenz. Jetzt hat man gewusst, wen man suchen muss, nämlich einen gewissen Otto Zenz. Und da hat es eine Großfahndung gegeben dann in den darauffolgenden Tagen.
Und ich habe auch noch gelesen, dass ein Bauer ihn zunächst noch verfolgt hat, aber das blieb vorerst eben ohne Erfolg.
Die Verfolgung, es haben einige Zeugen das ganze Geschehen mitbekommen. Ein Bauer hat ihn verfolgt, aber das war ergebnislos, denn der war wesentlich schneller. Er ist in den Wald geflüchtet und ist dann auf eine Alm und hat sich in einer Almhütte versteckt.
Ja.
Und im Zuge einer Großfahndung ist dann der Hinweis gekommen, dass da oben sich jemand aufhält. Und die Großaufgebot von Gendarmen aus Murau sind dann auf diese Alm hinauf und haben dann in der Hütte festgenommen.
Am 12. August 1947 war das. Und was dann passiert ist, das erinnert jetzt auch an einen anderen Fall, über den wir hier im Podcast schon einmal gesprochen haben. Es gab damals noch in Österreich die Todesstrafe. Und Wilhelm Rieder war einer der letzten in der Steiermark, der zum Tode verurteilt worden war. Und wir haben schon hier in diesem Podcast gesprochen über Franz Löcker, der eben der letzte zu Tode verurteilte Häftling in der Steiermark war. Und kurz vorhin oder um diese Zeit herum, da war das eben Wilhelm Rieder oder Otto Zenz. Wie war das dann mit der Verhandlung und mit dem Urteil? Wie ging das nach der Festnahme weiter?
Der Prozess hat im Februar 1948 im damaligen Kreisgericht Leoben, das hat damals Kreisgericht geheißen, heute heißt es ja Landesgericht, stattgefunden. Es war ein Schwurgerichtsprozess und der Wilhelm Rieder hat alle Schuld von sich gewiesen. Er hat gesagt, er kann sich an nichts erinnern, er ist nicht schuld, die Eltern sind schuld, dass er zum Verbrecher geworden ist, dass er überhaupt Einbrüche begangen hat, weil der Vater hat ihn sehr kurz gehalten. Damit hat er gemeint, dass er zu Hause also wenig bekommen hat, auch kein Geld oder sonst was und deshalb sei er zum Verbrecher geworden. Also er hat die Eltern für seine Tat, für seine Verbrecherlaufbahn verantwortlich gemacht. Was den Gendarmenmord betroffen hat, hat er aber immer betont, er kann sich an nichts erinnern.
Ja.
Es hat ihm nur nichts genützt. Der Verteidiger des Angeklagten hat dann noch versucht, das in Richtung Totschlag hinzubiegen, das ganze Geschehen, das Totschlag darzustellen. Das muss man auch wieder sagen, der damalige Totschlag nach dem damaligen Strafgesetz war eine Affekthandlung ohne Tötungsabsicht. Das gibt es in unserem Strafgesetz Gesetz heute, was Totschlag betrifft, nicht mehr, sondern Totschlag nach unserem jetzigen Strafgesetz muss man die Tötungsabsicht haben, aber die Tat in einem allgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung begehen. Damals war das so, eine Tat aus dem Effekt war ein Totschlag. Das ist nach dem heutigen Gesetz eine Körperverletzung oder absichtliche Körperverletzung mit tödlichem Ausgang.
Aber er wurde letztendlich dann ohnehin für den doppelten Mord verurteilt.
Er wurde voll schuldig befunden, es war Mord. Und die Geschworenen haben ihn auch nach einer eintägigen Verhandlung, ich glaube es war nur ein Tag, was verhandelt worden ist, für schuldig befunden. Und er wurde zum Tode durch den Strang verurteilt.
Und dieses Urteil wurde dann auch relativ rasch umgesetzt?
Das wurde relativ rasch umgesetzt. Bereits am 25.05.1948, also 3 Monate später, nach dem Urteil, ist er dann in die Justizanstalt nach Graz gekommen und dort ist er am 25.05.1948, habe ich schon gesagt, justifiziert worden.
Und nur zur zeitlichen Einordnung, ich habe jetzt noch einmal den Fall von Franz Löcker herausgesucht. Ich habe 6 Menschen umgebracht, jetzt bringt ihr mich um, mir sind quitt. Mit diesen letzten Worten trat Franz Löcker am 14. Juli 1949 den Weg zum Galgen im Grazer Straflandesgericht an. Und damit war es dann zumindest in der Steiermark wirklich ein für alle Mal vorbei mit der Todesstrafe.
Ja, der Franz Löcker war der letzte Verurteilte, der in der Steiermark gehängt wurde und der Wilhelm Rieder war der vorletzte. Also das war innerhalb von eines Jahres, 1,5 Jahre. Mhm. Und dann hat man die Todesstrafe ausgesetzt. Abgeschafft worden ist sie erst in den 60er Jahren.
Ja, Hans, danke, dass du uns diesen sehr interessanten Gendarmenmord und schon historischen Gendarmenmord heute mitgebracht hast. Und wir haben gesagt, wir haben heute noch mehr zu besprechen als diesen Fall. Also halten wir uns hier heute ein bisschen kürzer als gewöhnlich. Aber ja, es gibt ja noch ein bisschen was zu besprechen. Und anfangen möchte ich das Gespräch, indem ich dir etwas vorspiele und dir die Frage stelle, ob du denn erkennst, was das ist. Ja, ja, das war die alte Melodie, bevor der neue Jingle gekommen ist.
Da haben wir Graz laut gedacht, ne?
Das war der erste Jingle von Delikt, bevor eben der jetzige aktuelle gekommen ist. Der Jingle, mit dem Delikt ursprünglich erschienen ist, als er im September 2020 zum ersten Mal on air, ist vielleicht der falsche Begriff, aber als wir mit der ersten Folge von Delikt live gegangen sind. Aber, und wir haben das letztens schon anklingen lassen, unsere Crime-Podcast-Geschichte geht ja noch ein bisschen weiter zurück als Delikt und ich habe mir das jetzt vorher rausgesucht und spiele kurz die allererste Folge, die damals im Rahmen von Graz laut gedacht aufgenommen worden ist, vor. Das war nämlich schon 2018 und ich glaube, das war im November. Das heißt, wir beide, wir haben eigentlich schon bald unseren 7. Podcast-Geburtstag, kann man so sagen. Hören wir kurz rein. Hallo und willkommen bei Graz laut gedacht, dem nicht mehr ganz so neuen Podcast der Kleinen Zeitung. Das heute ist nämlich die bereits 5. Ausgabe. Mein Name ist David Knees und heute zu Gast hier ist Hans Breitecker. Hallo Hans.
Hallo, servus.
Gast ist ja eigentlich das falsche Wort. Du kennst ja die Redaktion ziemlich gut, oder?
Ja, ich kenne die Redaktion ziemlich gut. Ich war ja doch fast 40 Jahre bei der Kleinen Zeitung beschäftigt. Und ja, bin dann mit 1. Juli 2018 in Pension gegangen. Mache jetzt nur.
Ja, 7 Jahre ist das her. Kannst du dich noch gut erinnern?
Ich kann mich noch gut erinnern, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du angerufen hast, gesagt hast, so war man noch per Sie, ich habe dich gar nicht gekannt, weil ich ja schon weg war. Und wie du angerufen hast und gesagt hast, Herr Sie, Breitecker, ich möchte einen Podcast machen. Ich habe gar nicht gewusst, was ist ein Podcast, aber wir müssen überlegen. Es war damals, es war ja nicht, das war ja die Zeit, wo das alles erst begonnen hat, generell. Nicht? Das
ist ja, bei uns.
Bei uns genau, da, ja. Nicht? In Amerika hat es schon länger gegeben. möglicherweise in anderen europäischen Ländern, aber bei uns hat es erst in der Zeit dann begonnen.
Ja. Ja, genau. Du bist kurz bevor ich hier in der kleinen Zeitung zu arbeiten begonnen habe, bist du in Pension gegangen und ich weiß gar nicht, ob ich das dir einmal erzählt habe, aber ich habe mir dann gleich deinen Schreibtisch geschnappt, weil du hast einen ziemlich guten Platz gehabt, der gerade vakant war und da war ich dann einfach so frech und habe mich dort hingesetzt.
Ja, du hast dich einfach hingesetzt, ohne zu fragen, ohne irgendwas und wie ich das nächste Mal gekommen bin und da schreiben wollte, weil ich ja nebenbei immer wieder auch ins System eingestiegen bin und wenn ich was Aktuelles, habe ich auch noch geschrieben in dieser Zeit, habe ich keinen Platz mehr gehabt und ich müssen schauen, dass ich irgendwo einen Platz finde.
Ja, so schnell geht es.
So schnell ist man weg vom Fenster.
Nein, aber es sind jedenfalls sehr, sehr viele, viele spannende, wie ich finde, Podcast-Folgen entstanden. Also da muss ich jetzt auch einmal wirklich von Herzen Danke sagen. Also die liegt wäre ohne deine Beiträge nicht das, was es jetzt ist. Und ja, mir macht es sehr viel Spaß und ich hoffe, wir machen 7 weitere coole Jahre damit.
Ne, werden wir sehen, da bin ich dann schon ziemlich alt, ob ich das
Ich habe unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Vorfeld gebeten, uns ein paar Kommentare zu schicken und wenn du willst, können wir jetzt die einfach mal durchgehen. Bin Gehen gespannt, was du dazu sagst. Also ein paar habe ich schon im ersten Teil von diesem Jubiläumsspecial vorgelesen, aber machen wir einfach hier weiter, würde ich sagen. Alexander schreibt uns: Liebes Delikt-Team, ich höre euren Podcast schon seit der ersten Folge und was mich immer wieder begeistert ist, wie spannend und gleichzeitig respektvoll ihr die Fälle aus Kärnten und der Steiermark erzählt. Gerade weil die Geschichten aus meiner Heimat stammen, haben sie für mich eine ganz besondere Intensität. Besonders spannend finde ich die Mischung. Manche Fälle sind so skurril, dass man fast schmunzeln muss, andere wiederum so tragisch, dass sie einem lange im Kopf bleiben. Toll finde ich auch, dass er immer wieder Hintergründe aufzeigt, die man sonst nie erfahren würde. Oft spannender als jede Doku. Am liebsten höre ich euch beim Kochen oder beim Autofahren und ja, es ist tatsächlich schon passiert, dass ich so vertieft in einem Fall war, dass die Polizei ein Foto von mir gemacht hat. Danke für die vielen fesselnden Stunden und den besonderen Heimatbezug. Ihr macht das großartig.
Ja, da wollte ich gerade warnen, im Auto das zu hören,
ja,
wenn man so vertieft ist und die Verkehrsregeln nicht mehr verfolgt.
Also bitte, wer das jetzt beim Autofahren hört, gut aufpassen und die Verkehrsregeln beachten. Wir sind für nichts verantwortlich. Gudrun schreibt uns: Jeden Tag auf den Weg in die Schule höre ich unter anderem Delikt. Ich mag die Folgen, eure Stimmen und dass es von der Steiermark und Kärnten handelt. Meine Tochter und ich waren auch bei deinem Auftritt im Schauspielhaus. Es war super toll. Bitte noch lange weitermachen. Liebe Grüße, Gudrun und Clara. Ja, diese Live-Shows, die haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wie ist das für dich? Ist das ein großer Unterschied, ob wir hier im Studio sitzen oder das live machen? Was macht dir mehr Spaß oder kann man das überhaupt nicht vergleichen?
Nein, man kann das überhaupt nicht vergleichen und zwar deshalb nicht. Im Studio sitzen wir zu zweit. Im Studio ist es oft so, wenn man einen Versprecher hat oder wenn irgendwas nicht passt, dann sagst du, dann schneidest das. Das hört ja niemand. Da können wir uns ja spielen. Wir haben auch schon, du erinnerst dich sicher, wir haben auch schon Zeiten gehabt, wo wir oder in einige Male, dass wir gesagt haben, wir fangen neu an, wir machen die Aufnahme neu. Das geht live nicht. Und da sitzen dann einige, ich weiß nicht wie viel im Schauspielhaus, glaube ich, waren 100 Leute oder so ähnlich. Da muss man dann natürlich schon konzentrierter sein und auch darauf Bedacht nehmen, dass man halt, man kann nicht anfangen, man kann nicht von vorn anfangen, wenn man da uns was passiert, dann ist das wirklich unangenehm. Aber wir haben es ganz gut über die Runden gekriegt. Wir haben ja schon ein paar solche Live-Auftritte gehabt.
Man muss dazu sagen, das ist ja mit jedem Gesprächspartner ist das ein bisschen anders. Und wenn wir das machen, dann ist ja eigentlich wirklich relativ wenig davon geskriptet. Mit anderen Kolleginnen und Kollegen mache ich da vorher detaillierter einen Plan, aber bei uns ist das relativ frei und ich glaube, inzwischen sind wir schon recht gut eingespielt, aber es passiert eben, also den Satz von dir, das muss dann schneiden, den höre ich schon ganz oft eigentlich noch immer.
Naja, jetzt immer aber weniger, nicht habe ich das besser, Gefühl, es wird immer besser und ich muss schon dazu sagen, dass du ich würde sagen, ein bisschen gemein warst, weil du immer mit Fragen gekommen bist, wo ich nicht vorbereitet war. Und darum habe ich dann immer gesagt zu dir, dann lassen wir das, bereiten wir uns gar nicht sehr viel vor, die Fälle, Da bin ich eingelesen, die kenne ich zum Teil, weil ich selber geschrieben habe darüber. Und das hat sich eingespielt. Also du fragst nicht mehr so gemein, bist mit Fragen gekommen, was überhaupt nicht geplant war. Und dann muss man natürlich überlegen, kann ich das überhaupt beantworten, ja oder nein?
Ja.
Da geht es aber um belanglose Dinge, nicht um den Kern der Sache. Ja, und so haben wir uns da zusammengerauft, unter Anführungszeichen natürlich, es hat eh Spaß gemacht auch, immer wieder zu diskutieren, was können wir besser machen. Perfekt sind wir nach wie vor nicht, aber ich glaube, dass einfach diese Spontane oft zwischendurch oder die Erzählungen die ohne viel Vorbereitungen, ich kenne das ja, dass einige, wenn man im Fernsehen anschaut, die Podcasts, wie sie entstehen, da sitzen die Leute dort und haben ein Manuskript vorn und lesen das herunter, das machen wir ja nicht.
Ja, wobei man dann schon sagen muss, also es passiert dann schon im Nachhinein auch noch eine Qualitätskontrolle. Ich gehe dann noch einmal das ganze Gespräch durch, du auch. Oft schicken wir es auch noch jemand Dritten, um einfach zu schauen, dass das dann wirklich Hand und Fuß hat, weil in einem spontanen Gespräch kann es ja trotzdem passieren, dass man sich in einem Detail dann irgendwie verzettelt. Und da bemühen wir uns schon wirklich sehr, dass uns da keine Fehler unterlaufen. Jetzt die nächste Einsendung, die ist als Sprachnachricht gekommen.
Ja, hören wir kurz rein. Der Wolfgang, lieber David und Team, vielen Dank für diesen großartigen Podcast. Ich bin seit, ich glaube, zweite oder dritte Folge dabei. Was ich sehr cool finde, ist diese Mischung aus diesen berühmten, für uns alle berühmten Fällen wie Fuchs oder Unterweger, aber eben auch diese ganz spannenden alten Fälle, die vor allem durch den großartigen Hans Breitecker immer wieder zum Leben erweckt werden. Und was ich auch sehr schätze, ist die Art und Weise, wie ihr es macht. Wenn ich da an Berufskollegen aus Deutschland denke, die sich bei so einem Thema voll abhauen und dann reden sie wieder über Nekrophilie, das finde ich ganz, ganz seltsam zwischendurch. Da trefft ihr, finde ich, genau den richtigen Ton. Bitte nichts ändern, einfach genauso weiter und alles Gute für die weiteren Projekte.
Ja, er hat das angesprochen. Das Thema Pietät, dieser Zugang, wie handhaben wir eben diese Verbrechen, die ja teilweise sehr schrecklich waren und deren Opfer sehr gelitten haben und deren Angehörige auch sehr gelitten haben. Wie in der Kriminalberichterstattung, jetzt nicht nur beim Podcast, aber auch in deiner Karriere, wie war da dein Umgang, wie war da dein Zugang zu dieser Thematik?
Mein Stil war immer sehr sachlich bleiben und nüchtern bleiben. Man braucht heute, wenn das wirklich ein grausamer Mord ist, und ich habe wirklich große, grausliche Geschichten bearbeitet, wenn ich da denke an diese Pflegemutter, die Kinder misshandelt hat, eingesperrt hat, in Silo eingesperrt hat, ein Mädchen ermordet hat. Ich brauche nur die Tatsachen schildern, da brauche ich nicht noch zusätzlich ein Schäuferl nachlegen und das noch blutrünstiger schreiben. Natürlich neigt man als Kriminalreporter immer dazu, eine spannende Geschichte zu machen, aber ich sage immer, auch wenn ich bei meinen Vorträgen oder wenn ich bin ja auch schon mit Autoren aufgetreten, mit Romanschreibern, Romanautoren, und ich habe denen immer gesagt zu den Leuten, ich sage euch jetzt die Wirklichkeit, wie es war, ich bringe echte Fälle, ich erzähle euch über echte Fälle und die sind grauslicher als im Roman. Also ich brauche da nichts ausführen, ich brauche da nichts herumschreiben, sondern ich brauche oder erzählen, sondern ich sage einfach, so wie das war, die Fakten selber, und die sind grauslich genug.
Hat Fälle gegeben in deiner Karriere, wo du dir schwer getan hast, einfach diese Distanz zu wahren, also einen Fall, der dir besonders nahe gegangen ist, wo du dann, weißt du, was ich meine, versuchen hast müssen, dich emotional irgendwie zu distanzieren, dass du diese Arbeit machen kannst?
Ja, das waren zwei Fälle, an dem kann ich mich noch genau erinnern. Der erste war an meinem ersten Tag als Angestellter bei der kleinen Zeitung. Ich habe ja vorher schon über ein paar Mordfälle als freier Mitarbeiter geschrieben in der Obersteiermark. Aber am ersten Tag, als ich angestellt wurde, haben sie einen Mordfall für mich aufgehoben. Ich sage jetzt aufgehoben, das wäre heute undenkbar. Damals war es so, die in der Redaktion, das ist am Abend passiert, glaube 19 Uhr oder so. Da haben sie noch einen Einspalter hineingestellt, dass da ein Mord an einem 5-jährigen Mädchen in Knittelfeld gibt. Mhm. Und da hat mich der Kollege, super, Werner Super, dann angerufen und hat gesagt, Hans, wir haben einen Mord, aber den heben wir für dich auf. Genau so und so, wie sie jetzt erzählt, das habe ich gemeint, mit aufgehoben. Ich bin dann nächsten Tag in der Früh hinaufgefahren und der erste Weg mit dem Fotografen, mit dem Kurt Seidel, und der erste Weg war immer zum Gendarmerieposten. Du hast ja während der Fahrt nichts gehabt zum Telefonieren, das hat ja kein Handy gegeben. Mhm. Und ich bin zum Gendarmerieposten und habe mich halt einmal erkundigt. Und eine der Fragen, die wir gehabt haben, gibt es Fotos? Das war immer das Wichtigste. Ich habe gewusst, das Mädchen ist umgebracht worden, das Kind. Der Täter ist in Haft. Wir haben gewusst, dass das der Ziehbruder ist. Jetzt ist immer, gibt es Fotos. Und der Spurensicherer sagt zu mir, ja, fahrt in die Wohnung, die Großmutter ist dort, besorgt euch die Fotos, in einer halben Stunde sind wir am Tatort und dann geht nichts mehr, weil wir spurensicher müssen. Die Leiche des Opfers ist ja noch immer im Kinderzimmer oben gelegen, das war nur versiegelt. Und ich komme hin und mit dem Fotografen und die Großmutter fällt mir so um den Hals so quasi und das Mordopfer war die Tochter eines verurteilten, zu 20 Jahren verurteilten Mörders, Raubmörders. Das ist alles, so kann man sich schon vorstellen, wie das Milieu war. Nicht? Also der Vater vom Kind ist wegen Mord gesessen, das Kind ist vom Ziehbruder umgebracht worden.
Sehr schwierige Verhältnisse.
Ganz insgesamt. Schwierige, das war in einer Barackenhaussiedlung. Und die fällt mir so quasi um den Hals und sagt, und sie verstehen mich und sie verstehen mich und sie erzählt. Und die alte Frau hat mir so laut getan, dass ich habe nicht mich mitgeschrieben, sondern ich habe mich nur konzentriert, dass ich irgendwie im Gespräch ein bisschen helfen kann. Das war eigentlich...
Also da war dein empathischer Reflex in dem Moment größer als dein journalistischer, der ja ganz frisch
kommt,
war.
Ja, natürlich. Ja. Und dann kommt ja noch dazu, dass sie erzählt hat von der Tat und wie das Mädchen da oben liegt und ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nicht registriert. So. Mhm. Und auf der Rückfahrt sagt mein Kollege, der Fotograf, sagt, aber das ist eine gewaltige Geschichte. Ne? Sag ich, was meinst du? Ja, hast du nicht, das nicht registriert? Die hat uns erzählt, wie das Mädchen oben liegt, noch immer, und den Teddybären im Tod umklammert hat. Nicht?
Ja.
Und das war dann die Aufmachergeschichte. Ich habe das nicht registriert. Die Frau hat mir so leid getan. Das war die eine Geschichte. Die zweite Geschichte war dann 12 Jahre später. Ich war mit einem Drogenfahnder Mittagessen und krieg dann von einer Kollegin aus dem Büro den Anruf. Da haben wir ja schon ein Pipserl gehabt, da sind wir angepipst worden.
Ein Pager.
Und wir haben dann zurückgerufen, sagt sie, du, wir haben einen Mord in Feldkirchen bei Graz. Kannst du übernehmen? Sag ich, ja, ich fahre gleich hin, bin dort hingefahren und wie ich hingekommen bin, das war so eine Situation, da war die Garage, da war das Garagentor war offen und unter dem Garagentor bei der Einfahrt ist die Frau gelegen, die umgebracht worden ist. Das war eine Beziehungsgeschichte, die hat mit ihrem Mann in Scheidung gelebt und der hat sie dort erschossen. Da war, so wie das halt damals war, notdürftig ein Backpapier, sage ich jetzt, ein größeres, so wenn man Schachtel verpackt hat früher, das war drüber gelegt. Mhm. Und der Hubschrauber ist geflogen und sie haben gesucht nach dem Täter, weil der Mörder war flüchtig. Und jetzt hat man dann in Erfahrung gebracht, dass der Täter den 5- oder 6-jährigen Sohn im Kindergarten abgeholt hat und ist mit ihm verschwunden. Und da hat man natürlich befürchten, oder man musste befürchten, dass er auch den Buben umgebracht hat. Und da ist, wie gesagt, der Hubschrauber ist geflogen, es ist gefahndet worden, es war eine Großfahndung im Gange. Die Gendarmerie und die Grazer Polizei haben gefahndet, im Stadtgebiet natürlich auch. Dann ist das SEG, das war die Sondereinsatzgruppe der Gendarmerie, bestehend aus ehemaligen Cobra-Leuten, die von der Cobra wieder zurück sind auf den Gendarmerieposten und dort Dienst gemacht haben. Die haben immer Sonderfällen zusammengeholt. Das waren speziell geschulte und ausgebildete Beamte bei solchen Dingen und die sind unterwegs gewesen. Die sind dann eingetroffen und kurz bevor die gekommen sind, ich bin neben im Tatortbereich gestanden, wo diese Frauenleiche lag. Und mit dem stellvertretenden Chef der Gendarmerie-Kriminalabteilung, das war der Luis Eberhardt, und einem Hundeführer aus Seiersberg. Und der Hundeführer geht dann mit seinem Hund in das war eine Hühnerfarm und ein Lager. Und der geht in das Lager hinein und kommt heraus, Tränen in den Augen und sagt zu mir: Hans, diese Schweinerei musst du anschauen. Mehr hat er nicht gesagt. Und ich bin so ein Trottel, sage ich jetzt, und gehe dort hinein mit dem Luis Eberhardt. Und was war der Fünfjährige oder fünf Jahre, glaube ich, war er, der war aufgebohrt auf einen Stapel Autoreifen. Den hat er ins Herz geschossen, den hat er in den Kopf geschossen. Ich möchte weitere Details gar nicht schildern, so grauslich war das. Und das hat mich natürlich schon sehr getroffen. Und das war auch ein Grund für mich dann, dass ich einmal ein paar, zwei Jahre was anderes gemacht habe in der kleinen Zeitung. Mhm.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Da muss man dann auch einen Umgang damit finden, persönlich, damit, also mit diesen Ausnahmesituationen klarzukommen. Auch natürlich, wenn das jetzt im Vergleich zu dem, was die Opfer dann oder die Angehörigen durchmachen muss, wenn man dann oft damit konfrontiert ist, ist es wahrscheinlich nicht schlecht, sich zwischendurch eine Auszeit zu nehmen.
Naja, muss nicht unbedingt Auszeit sein. Man muss dann natürlich, und das habe ich dann in meiner weiteren, ich habe ja dann weiterhin noch wirklich grausame Geschichten erlebt. Es muss nicht immer ein Mord sein, es reicht ja auch ein Verkehrsunfall oder was, ein Arbeitsunfall, eine dramatische Geschichte. Ich habe das dann immer so gehandhabt, wenn ich hinausgegangen bin aus dem Büro, mir hat natürlich die Geschichte weiter bewegt, weil du immer überlegt hast, sind wir gut, sind wir schlecht, wie liegen wir, was können wir weiterziehen bei einer großen Kriminalgeschichte oder bei einer großen Katastrophe, wie können wir das anstellen. Aber ansonsten habe ich immer Distanz aufgebaut. Aber diese Geschichte, den Buben sehe ich heute noch, wie er dort vor mir liegt, auf diesen Autoreifen drauf, ein Jeans an, und der Leiberl und alles voll Blut. Also das hat mich schon sehr, das hat mich sehr bewegt. Und ich habe auch vor, wie ich in Pension gegangen bin, darüber mit dem Luis Eberhardt einmal gesprochen und der hat auch gesagt, du, ich weiß das noch ganz genau, wie das war. Ne?
Ja.
Also sowas kannst du nicht vergessen. Und vor allem, wenn du selber dann Kinder hast, nicht.
Ja. Gehen wir weiter zu unseren Einsendungen oder gehen wir zurück zu unseren Einsendungen. Relativ konkret ist die Frage von Margit, die uns via WhatsApp erreicht hat. Sie fragt nämlich, wäre Hans Breitegger gerne Staatsanwalt geworden?
Kann ich mit einem Nein beantworten. Also Staatsanwalt, das ist wäre für mich, oder diese Überlegung ist in meiner ganzen Karriere nie gekommen. Hätte ich können Staatsanwalt werden, das war nicht wohl, aber wo ich immer wieder, wo Außenstehende oder Gendarmen, auch Polizisten festgestellt haben, du warst eigentlich ein Polizist, weil du, und in Wahrheit bist du gar kein Journalist, du bist einer von uns, weil du selber recherchierst, weil du selber oft Tipps hast, das du uns gibst wieder. Es hat ja auf Gegenseitigkeit immer alles beruht. Das ist ja heute alles nicht mehr so. Heute kriegst du von der Pressestelle das vorgekaut und mehr gibt es nicht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Pressestelle, die Polizei hat eine Pressestelle. Früher war das anders. Früher sind wir hin, haben wir mit den Ermittlern gesprochen. Die Ermittler haben gesagt, das darfst du schreiben, das kannst du nicht schreiben, aus dem und dem Grund. Haben wir Informationen gehabt, wir haben ja auch selber am Tatort recherchiert, bei den Nachbarn gefragt, sonst, das geht bis zum Pfarrer. Ich kann mich erinnern, einige Geschichten, wo wir nicht weiterkommen, sind wir zum Pfarrer in der Slowakei einmal in der Unterwegersache. Der Pfarrer hat uns weitergeholfen, nicht die Polizei. Und dann natürlich, wenn du Informationen hast, die für die Aufklärung wichtig sind, haben wir es natürlich auch der Polizei gegeben. Und deshalb haben sie immer gesagt, ja, dir kann man vertrauen. Ich habe auch viel Informationen nicht verwertet. Das ist ja nicht so, dass ich alles, was ich gehabt habe, geschrieben hätte. Das war klasse gewesen. Ja,
weil es die Ermittlungen zum Beispiel gefährdet
ja,
hätte.
Ja, aber nicht immer nur, wenn die Polizei gesagt hat, das darfst du nicht schreiben, sondern ich selber, wenn ich was gehabt habe, habe überlegt, ist es sinnvoll, das zu schreiben oder schadet es unter Umständen den Ermittlungen? Und dann hat es natürlich das Gespräch mit den Ermittlern gegeben.
Ja.
Und da haben uns dann auf einen haben uns dann geeinigt, haben uns irgendwo getroffen, haben gesagt, das können wir, das können wir nicht, das heben wir noch später auf, dafür kriegst du dann wieder die, als erstes die Information. Hat funktioniert, gibt es heute nicht mehr, schade.
Ja, diese Compliance-Richtlinien, die sind wahrscheinlich auf beiden Seiten, sowohl bei den Medien als auch bei den Behörden um einiges strikter geworden.
Das ist richtig, und nur wir haben das ausdiskutiert. Und wir haben sehr wohl, ich kann mich einmal erinnern, in Knittelfeld, da ist ein Mann erstochen worden, und ich habe ein Detail geschrieben, was ich nicht schreiben hätte sollen. Das habe ich einfach nicht bedacht, dass das für die Ermittlungen schlecht sein könnte. Und dann ist der Oberst Klug von der Gendarmerie-Kriminalabteilung gekommen und hat gesagt, du hast uns geschadet. Sag ich, wieso? Und hat mir das gesagt, sag ich, ja, tut mir leid, wird nicht mehr vorkommen. Nicht? Das habe ich dann eingesehen. Das war eh nichts wichtig, also für die Ermittlungen wichtig.
Ja.
Zeitung hätte es nicht geschadet, wenn wir es nicht gehabt hätten.
Wie war das, wenn du dann vielleicht wirklich irgendein grobes Fehlverhalten bei den Ermittlungen festgestellt hast? Ich meine, da musst du ja dann als Journalist trotzdem drüber schreiben. Wie hast du dann sichergestellt, dass diese Beziehung nicht darunter leidet?
Mir haben sie das immer verziehen. Ich habe immer die Wahrheit geschrieben. Die Polizisten, die Gendarmen, die haben alle gewusst, wenn irgendeine Nachlässigkeit ihrerseits vorhanden ist oder wenn jemand misshandelt wird, wir haben ja, was wir Beschwerden gehabt haben, da sind Leute gekommen, die sich beschwert haben, sie sind geschlagen worden von der Polizei, sie sind schikaniert worden. Ich habe halt das auf Umwegen immer recherchiert, und wenn mir einer gesagt hat, der Polizist, du pass auf, der hat schon, Leoben haben wir mal so eine Geschichte gehabt, der hat schon 50 Verwaltungsübertretungen bei Verkehrsdelikten, und das war so eine Geschichte, wo er gesagt hat, bei einer Verkehrskontrolle ist er geschlagen worden von der Polizei, dann bin ich schon vorsichtig geworden. Und dann habe ich halt nachgebohrt, und dann bin ich auf Distanz gegangen. Wenn ich aber gemerkt habe, ich bin ein einziges Mal eingefahren bei einer Geschichte, das weiß ich noch ganz genau, das war im Bezirk Graz Umgebung, da habe ich den Hinweis gekriegt, dass ein Mann bei einer Amtshandlung von einem Polizisten, getreten worden ist. Und ich habe damals, Gendarm, dem Gendarm geglaubt. Jahre später bin ich draufgekommen, dass ich das nicht hätte sollen und dass das in Wahrheit kein ehrlicher Gendarm ist, der da ist, der Bevölkerung zu helfen oder für die Sicherheit zu sorgen, sondern dass das ein schlichtweger Zuhälter ist, und der Kriminelle ist erst dann entlassen und verurteilt worden. Das kann schon passieren, aber das verkraftet man das eine oder andere Mal.
Ja.
Aber man muss halt immer, es war so, ein Kollege hat einmal geschrieben über Verfolgungsjagd und hat da Partei ergriffen für den Betroffenen, der sich bei uns beklagt hat, weil da ist die Funkstreife in Graz hinter ihm her gewesen, wilde Verfolgungsjagd mit einem alten Feuerwehrauto. Und es war nicht ganz richtig, so wie der das geschildert hat, aber der Kollege ist dann halt aufgesessen und hat das geschrieben, weil er glaubt hat, der ist im Recht, und die Polizei, das war natürlich auch ein Beamter zumindest, der bekannt war, dass er nicht sehr handsam vorgeht. Aber das hat die Polizei dem nie verziehen. Ich habe das nie gehabt. Also ja. Ich habe auch kritische Geschichten über die Polizei gemacht oder über die Gendarmerie gemacht, aber das haben sie mir nie angekreidet, weil sie gewusst haben, dass ich das recherchiert habe. Und im Gegenteil, da sind sogar Leute dann gekommen und gesagt, du schreib was, wir haben da einen dabei, mit dem es nur Probleme gibt. Und die Vorgesetzten machen nichts. Nicht?
Mhm.
Das hat es auch gegeben.
Ja. Gut, Hans, wir sind jetzt schon relativ lang. Ich hätte gesagt, wir schauen uns noch ein, zwei der Einsendungen an. Die nächste kam auch via WhatsApp mit Bild vom Infinity Pool. Kann ich dir kurz zeigen? Also sehr schön, man hört uns gerne im Urlaub, und in diesem Fall war das von Anna via WhatsApp, die gerade, Zitat, eure neueste Folge Delikt gehört, wieder spannend. Ich liebe euren Podcast, vor allem wenn Hans Breitecker dabei ist, du bist wieder wörtlich ernannt. Und dann schreibt sie uns einen Recherchevorschlag. Es sind auch noch ein, zwei andere Recherchevorschläge gekommen. Die schauen wir uns an als Hinweis jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir kriegen das immer wieder. Wir können nicht versprechen, dass wir das wirklich machen, weil das auch von der Quellenlage und einigen anderen Dingen abhängt, ob wir uns dann wirklich darum kümmern können. Aber falls ihr einen Fall kennt, über den wir sprechen sollen oder den wir uns anschauen sollen, ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben. Ihr erreicht mich unter david.knees@kleinezeitung.at. Nur zum Rande. Ja, Thomas Wurm schreibt uns, ich möchte an dieser Stelle mal Danke sagen, danke für den Podcast und danke für die letzten 5 Jahre an Unterhaltung. Ich bin schon seit Folge 1 dabei, habe zu diesem Zeitpunkt schon einige True Crime Podcasts gehört, hatte es aber satt, immer wieder von denselben Bundys, Dahmers und Gacys zu hören, und mit der Regionalität Steiermark und Kärnten habt ihr voll meinen Geschmack getroffen. Aber nicht nur das, ich finde die Atmosphäre zwischen dir und Hans Breitecker besonders toll. Deine ruhige Art als Host und Herr Breitecker mit seinem immensen Tatwissen aus der Vergangenheit. Außerdem ist mir Herr Breitecker schon alleine deshalb sympathisch, weil er ja, zumindest glaube ich, das mal so aufgeschnappt zu haben, aus Leoben kommt, beziehungsweise mal bei der Post in Leoben-Donowitz gearbeitet hat. Das stimmt, oder?
Ja, ich komme nicht aus Leoben, ich komme aus der Oststeiermark, aus Fischbach. Aber ich war damals, ich habe einen Job gebraucht und als Journalist, das war damals die Situation so, dass man sich als freier Mitarbeiter erst einmal bewerben hat müssen, bis man angestellt worden ist. Und ich habe einen Job gebraucht, weil ich ja was verdienen musste und war dann bei der Post in Donauwitz, das stimmt alles. Und bin dann, war sogar pragmatisiert, bin dann nach 6 Jahren oder 5 Jahren bin ich dann weg und zur Kleinen Zeitung, wie gesagt, habe ich wieder angestellt. Dann bin ich zur Kleinen Zeitung, habe aber schon bei der Kleinen Zeitung in diesen Jahren mehr gearbeitet, mehr Geschichten gemacht, als wir bei der Post gearbeitet haben.
Also falls in dieser Zeit nicht so viele Briefe angekommen sind, wissen wir jetzt warum. Ja, Thomas schickt uns dann auch noch einen Recherchevorschlag. Ich glaube, den habe ich dir schon weitergeleitet. Und ich hätte gesagt, damit kommen wir schon langsam zu einem Ende. Ohne Name hat uns jemand aus dem Waldviertel geschrieben. Geilster Podcast. Höre am liebsten die Sendung mit dem Hans. Immer wieder beim Autofahren. Liebe Grüße vom Waldviertel. Ich habe jede Folge gehört. Also vielen Dank auch für diese anonyme Zusendung. Hans, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt Mittagessen. Wir zeichnen nämlich meistens am späten Vormittag auf und ich bin schon ein bisschen hungrig. Was sagst du dazu?
Naja, du schaust ganz schlecht aus. Ich habe sehr Mitleid mit dir.
Ja, dann wird es höchste Zeit. Danke, dass du uns heute so viele Hintergründe erzählt hast und aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert hast aus diesem spannenden Journalistenleben. Euch vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Falls ihr diesen Podcast noch nicht bewertet habt, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns zum Beispiel auf Spotify eine Bewertung dalasst oder auf Apple Podcast eine Rezension. Meine Kontaktdaten habe ich euch schon gegeben. Ich freue mich immer über Nachrichten von euch. Ihr könnt auch gerne kritisieren, wenn euch was nicht passt. Auch das soll nicht zu kurz kommen. Wir haben jetzt in dieser Folge uns mehr selbst gelobt und weniger über die kritischen Sachen berichtet, aber auch dafür wollen wir uns nicht scheuen. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr alle dabei seid und sage bis zum nächsten Mal bei Delikt.